Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Liebe Zuhörende, herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Harry hat wohl den Wagen vorgefahren und Derek nach Langenhagen gebracht. Und auf dem Weg nach Istanbul wünschen wir ihm alles, alles Gute, danken ihm für die Zeit bei Hannover 96 und freuen uns über mögliche 4 Millionen Euro Ablöse, inklusive Bonuszahlungen natürlich, und dann auch über die Weiterverkaufsklausel. 10% soll Markus Mann rausgehandelt haben. Toll. Ja, wie toll, werden wir gleich noch besprechen. Rostock wurde ja gewonnen, knapp, ja, aber gut, wie war das mit dem guten Pferd? Das springt nur so hoch, wie es muss. Und deswegen blicken wir voraus auf das Freitagabend-Topspiel der zweiten Liga 96 beim Hamburger SV. Mein Name ist Tobi, an meiner Seite André. Guten Abend, André.
Maschallah, ich küsse deine Augen, Tobi. Ich möchte mich bedanken, dass ich hier sein darf.
Ja, zu Recht, André, zu Recht. Das ist auch nicht selbstverständlich. Da machst du gut. So, Dennis, du bist auch da. Guten Abend.
Ja, wunderschönen guten Abend. Ich freue mich schon sehr auf die Partie Hamburg-Roten Baum. Das wird richtig toll wieder. 4-6, 4-6, 7-5 oder irgendwas in der Richtung. Keine Ahnung. Ich freue mich sehr.
Ja, und dabei ist doch die Tennisabteilung von 96 aufgelöst. Aber gut, das wollen wir jetzt nicht kritisch sein.
Und da geht noch was.
Und Bälle er ist heute Abend auch wieder da. Er war nicht Trainer, aber aus der Klagenfurt. Aber vielleicht kann er Max Pesuschkow Tipps geben, wie man sich in Österreich verhält. Und damit herzlich willkommen und schön, dass du heute Abend da bist. Unser VfB-Port-Trainer und Trainer von Hessen-Kassel, Alexander Kiene. Namens Alex.
Ja, guten Abend in die Runde. Ich freue mich mal wieder dabei zu sein. Auch ein Hallo an alle 96-Fans. Und ja, zu Austria Klagenfurt kann ich mit Sicherheit was beitragen.
Ja, denn wir haben ja nicht nur, also Harry hat nicht nur Derek zum Flughafen gefahren, sondern Max, gegen euch tat es ihm noch irgendwie weh, ne? Konnte er nicht spielen. Ihr habt ja, so ehrlich dürfen wir sein, am Wochenende hier in Hannover gastiert. Ganz, ganz knapp und völlig unverdient verloren gegen den Meisterschaftsfavoriten der Regionalliga Nord. Wie zufrieden warst du denn?
Ja, erstmal habe ich mich gefreut, dass dieses Testspiel zustande gekommen ist. Ich habe ja einen guten Draht zu Daniel Stendel, habe ihn damals auch in England besucht, als er noch in Barnsley tätig war, und der Kontakt ist aufrechterhalten geblieben. Und ja, wir hatten jetzt ein Testspiel vereinbart. Wir waren am Wochenende in Hannover mit Hessen-Kassel und ja. Für uns war das ein extrem wertvolles Testspiel, weil wir erst in der dritten Woche der Vorbereitung gewesen sind. Also man muss dazu wissen, dass die Regionalliga Südwest erst im März wieder beginnt. Das heißt, wir haben noch einige Wochen vor uns. 96 dagegen, die U23, die starten ja jetzt schon am nächsten Wochenende in Havelse mit dem Derby. Und oh ja. Von daher waren das natürlich ein Stück weit ungleiche Voraussetzungen vom Stand der Vorbereitung. Aber es war aus meiner Sicht, und ich denke, das kann Daniel bestätigen, ein sehr intensives, aggressives, gutes Spiel. Und ja, ich denke, für beide sehr wertvoll zum jetzigen Stand der Vorbereitung. Auch, dass viele Spieler zum Einsatz gekommen sind. Ein Spiel auf Augenhöhe. Und natürlich bin ich ein Typ, der immer gerne gewinnen will. Aber ich denke, im Fokus, gerade auch bei so einem Vorbereitungsspiel, standen auch andere Dinge, auch Inhalte natürlich, und auch, dass Spieler Einsatzzeiten bekommen haben. Und ich denke, dass beide Vereine, beide Mannschaften sehr zufrieden damit sein können. Und du hast es angesprochen, Max Pesuschkow ist ja ein Spieler, der auch zuletzt in der U23 trainiert hat, hat gegen uns nicht gespielt. Dafür aber Börner und Foti, die von den Profis runtergekommen sind. Und ja, bei Pesuschkow hat sich ja dann jetzt noch eine andere Konstellation ergeben, sodass er dann auch nicht mehr bei der U23 tätig ist.
Alex stapelt ja ein bisschen tief. Man muss ja mal ganz klar sagen, es war ja in Hannover zeitgleich zwei Spiele von Hannover 96. Einmal im Niedersachsenstadion und einmal gegen das glorreiche Hessen-Kassel. Und ich glaube, das attraktivere Spiel war das zweite, nämlich das, wo Alex an der Seitenlinie stand. Und obwohl Alex Spiel später angepfiffen wurde, war es eher fertig. Alex, was war los? Hast du die Tennisbälle vergessen, oder?
Nein, natürlich nicht. Da war bei uns nichts von zu sehen. Aber ich habe natürlich wahrgenommen, wie die Situation in den großen Stadien in der zweiten Liga gewesen ist. Auch ja schon in Berlin und dann auch in Hannover. Bei unserem Spiel war nichts davon zu sehen und darüber bin ich auch ganz froh.
Ja, gut, vielleicht liegt es auch daran, dass ihr nicht DFL seid. Ja.
Tobi, er wird uns noch mal einladen nach Kassel. Ja? Kassel hat ein schönes, großes Stadion. Dann machen wir da mal ein bisschen Bundesliga. Und
wollen wir das machen?
Bringen wir mal ein paar gelbe Filzbälle mit, oder? Wollen wir mal gucken, was
ja, ja, stimmt.
Wir wollen beim letzten mit jedem Mal Wurf nicht rufen wir, sind Freunde vom ja. Trainer.
Ja, ja, wir wurden, ja, genau, wir wurden auch beim letzten Mal nicht kontrolliert. Wir mussten nur sagen, wir kennen Alex Kiene. Oh, da kommt rein, Jungs. Ja, ja, ja.
Das ist ein super Tipp für alle, die jetzt nach Kassel... Sehr gut, Tobi. Das schneide ich raus. Alex, ich habe mal eine Frage an dich.
Ja.
Wo du jetzt gerade die U23 von 96 getestet hast. Der Linksverteidiger in der U23, könnte der auch spontan bei der ersten Mannschaft einspringen? Ich frage aus bestimmten Gründen.
Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, es gibt extrem viele talentierte Spieler in dieser U23 und die stehen auch sicherlich zu Recht dort oben, ganz klar. Das hat auch nochmal das Spiel gegen uns gezeigt. Ich glaube aber auch, dass andere Positionen, gerade auch im Mittelfeld, auch in der Offensive, besser besetzt sind bei der U23, beispielsweise mit Spielern wie Mustier und Gindorf und so weiter. Und ja, auf der einen oder anderen Position sage ich schon, da wäre dann der Sprung von der vierten in die zweite Liga sehr, sehr groß, sodass ich nicht denke, dass es in der U23 Alternativen gibt, zumal, und das wäre sicherlich die Hoffnung auch für die Profis, ja, ein Spieler vielleicht wie Brooklyn Eze jetzt dann auch wieder in den Fokus geraten könnte, dass er das fußballerisch kann, hat er in Wien Wiesbaden gezeigt und es wäre jetzt an der Zeit, dass er das auch bei 96 unter Beweis stellt.
Okay, dann müssen wir da, glaube ich, später nochmal drüber sprechen, wenn es um Aufstellung und so geht. Bin sehr gespannt.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Aber jetzt gucken wir vor allem erstmal also auf das Spiel gegen den Hamburger SV. Alex, es ist schon das Topspiel. 96 ist sind 6 Punkte, glaube ich, auf den HSV herangerückt. Ich glaube nicht, dass wir 1-6 rechnen müssen, wie wir es im April gesehen haben. In der letzten Saison. Also was kannst du uns sagen? HSV wieder in der Spur, Tim Walter war auf der Kippe, so wie Stefan Leitl, 96 jetzt mit dem besten Rückrundenstart seit 12 Jahren, Tim Walter Tabellenzweiter mit dem HSV. Also worum geht's am Freitagabend?
Ja, auf jeden Fall erstmal um ein Nordduell, auch ein Traditionsduell, wenn man sich die beiden Vereine anschaut. Und du hast es angesprochen, es ist ein Stück weit ein Spitzenspiel, weil der Tabellenzweite auf den Sechsten trifft. Und für 96 ist es natürlich die große Chance, mit dem Sieg in Hamburg auch wieder oben ranzurücken. Von daher, du hast ja im Herbst immer von richtungsweisenden Spielen gesprochen. Das hier ist tatsächlich ein Spiel, wo du nochmal die Option hast, die Möglichkeit besitzt, mit 3 Punkten in Hamburg an die Aufstiegsplätze ranzurücken, anzuklopfen und vor allen Dingen auch den Trend der letzten Wochen fortzusetzen. Weil 96 hat jetzt erstmal einen guten Start hingelegt im neuen Jahr. Und das muss man jetzt natürlich ausbauen nach den beiden Heimsiegen und auch Auswärtspunkten. Der HSV auf der anderen Seite hat die beiden aus meiner Sicht durchaus schweren Auswärtsspiele bei den Traditionsvereinen Hertha BSC und auf Schalke beide gewonnen. Das heißt, sie haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie auch mit diesem Druckszenario, was natürlich in Hamburg aktuell herrscht, umgehen können. Auf der anderen Seite haben sie sich auch eine Heimniederlage geleistet gegen den KSC mit 3-4, wo man auch wieder gesehen hat, dass der HSV immer wieder auch Gegentore zulässt, dass sie auch bestimmte Phasen in Spielen haben, wo sie nicht stabil sind. Trotzdem haben sie bisher gerade zu Hause eine tolle Saison gespielt, waren ja auch bis vor den Winter zu Hause ungeschlagen, haben aber zuletzt gegen Paderborn zu Hause verloren und jetzt gegen den KSC, also 2 Heimniederlagen in Folge. Von daher bin ich sehr gespannt, wie der HSV jetzt am Freitag gegen 96 auftritt. Und am Ende ist der Druck trotzdem in Hamburg auch nach dem Sieg jetzt zuletzt da. Tim Walter muss weiter liefern. Wir kennen das Umfeld, man weiß um die aktuelle Situation. Und ich bin sehr gespannt, wie der HSV jetzt zu Hause auftritt und ob 96 so ein bisschen auch jetzt mal gegen den HSV in die Erfolgsspur kommen kann. Weil, du hast es angesprochen, das 1-6 aus dem letzten Jahr, auch das Hinspiel in Hannover ist aus meiner Sicht ein bisschen unglücklich verloren gegangen für 96. Und ich erwarte schon auch ein enges Spiel und 96 muss ganz klar an das anknüpfen, was sie vor allen Dingen auch gegen Nürnberg gezeigt haben, weil das war über weite Phasen top, gerade auch in der ersten Halbzeit. Und sie müssen es vor allem auch nutzen, dass der HSV nach wie vor eine gewisse Instabilität in der Defensive aufweist. Und das sind die Dinge, die ich für den Freitag auf jeden Fall auch erwarte.
Ja, das klingt ja erstmal nach einer wirklich interessanten Partie, also vielleicht auch einer Partie auf hohem Niveau. Wir müssen nochmal sagen, es gab 84 Spiele bisher zwischen Hannover 96 und dem Hamburger SV und leider nur 24 Niederlagen. Also die Bilanz spricht deutlich gegen uns. Aber im Trend sind wir ein Tick vorne. Also wie würdest du die Ausgangssituation nochmal da auch von den Stärkenverhältnissen beschreiben? Also ist es so, dass der HSV Favorit ist oder ist es so, dass Tim Walter, du hast es gerade angedeutet, muss immer noch liefern? Also spielt er noch so ein bisschen um seinen Job? Martin Kind ja plötzlich super zufrieden mit allem und mit jedem. Also Stefan Neidl, also hier auf Rosen gebettet. Also ist das Vorteil 96? Ist das Nachteil 96, dass der HSV auch jetzt zwei Heimniederlagen in Folge hatte? Ist Hamburg jetzt gierig auf die Trendumkehr?
Also für mich gibt es in diesem Spiel keinen klaren Favoriten, weil ich beide Kader nach wie vor als sehr stark erachte und beide auch in den letzten Wochen gezeigt haben, dass sie durchaus auch in der Spur sind. Ich glaube, dass es so ein Spiel ist, 50-50, wo es sehr auf die Tagesform ankommt, wo es auch sehr darauf ankommt, wie ist die Chronologie des Spiels. Du darfst nicht auch als Hannover 96 schnell in Hamburg in Rückstand geraten oder dich so überrennen lassen wie im letzten Jahr, sondern du musst von der ersten Minute an auch dagegen halten. Du musst trotzdem auch deine Chancen nach vorne nutzen, die der HSV immer zulässt. Aber einen klaren Favoriten sehe ich in diesem Fall tatsächlich nicht, sondern es kommt auf die Tagesperformance an der Mannschaft, aber vor allem auch der einzelnen Spieler und ob du dich vor allen Dingen auch in den vielen 1-gegen-1-Duellen behaupten kannst. Und da muss 96 einfach von der ersten Minute an griffig sein, zustechen, auch Räume nutzen, die der HSV anbietet. Wenn sie das schaffen, dann ist in Hamburg auf jeden Fall eine Überraschung möglich, weil das haben auch der KSC und Paderborn zuletzt gezeigt.
Ja, das stimmt, das haben sie gezeigt. André, 96 für mich am Sonntag nicht daran anknüpfen können, was wir gegen Nürnberg gesehen haben, nämlich wirklich eine Mannschaft, die dominiert, eine Mannschaft, die auf ein Tor spielt, die eigentlich 6-7-0 gewinnen muss. Am Ende war es gegen Rostock ein glücklicher Sieg.
Richtig, war ein glücklicher Sieg, aber ein Sieg und vor allen Dingen ein Sieg, den wir, ich sag mal, nicht immer eingefahren haben. Wir haben über das Spiel selber kaum Chancen kreieren können, kaum gute Aktionen offensiv gehabt, aber haben eben dafür eine andere Schwäche, die wir auch schon gezeigt haben, nämlich die Standardschwäche gerade bei Hecken, relativ abgestellt in dem Spiel und halt zwei Tore erzielt. Dementsprechend am Ende zählen die drei Punkte. Also mir ist es im Moment lieber, wir punkten. Schön spielen können wir gerne wann anders. Aber wir brauchen die Punkte, denn also ich glaube nicht dran, aber wir müssen einfach mal rein rechnerisch, es ist noch eine lange Saison, wir gucken mal auf die Punkte und rein rechnerisch ist nach oben noch alles möglich. Man stelle sich auch mal vor, man gewinnt vielleicht gegen Hamburg, das kann ja auch passieren. Also dementsprechend, da muss man weiter Gas geben. Die Saison darf man nicht abschenken. Und das wäre eine herrliche Überleitung, aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht.
Ja, so weit sind wir leider noch nicht, aber vielleicht greife ich sie dann auf, André, da hast du völlig recht. Dennis, André sprach gerade unsere Standardstärke an. Drei Tore nach Eckstößen in den letzten Spielen, zwei davon gegen Hansa Rostock. Diese Ecken wurden getreten von Derek Köhn. Ja, gut, also die Stärke, die André gerade angesprochen hat, ja, wie wollen wir die denn jetzt aufrechterhalten?
Düdüm. Ja. Ist auch wieder eine Überleitung zu einem Thema, was wir später ansprechen werden. Aber gut, es gibt ja durchaus auch noch andere im Kader, die auch schon bewiesen haben, dass sie gute Freistöße schießen können. Und insgesamt hat sich ja die Mannschaft offensichtlich gemeinsam mit dem Trainerteam da was vorgenommen und auch was einstudiert, weil die Sachen, die wir bisher gesehen haben, waren allesamt einstudiert. Und das traue ich auch jemand anders zu. Dann die Ecken so reinzuschlagen. Ich sehe eher Probleme darin, dass wir ja neben Derek Köhn halt einfach unseren besten Aufbauspieler gegen Hamburg nicht dabei haben werden. Und
Max Pesuschkow oder wer?
da frage ich mich, wie wir Halste, ja, zumindest was das betrifft, ersetzen wollen. Also da müssen wir tatsächlich unser Spiel ein Stück weit auch umstellen.
Das müssen wir, glaube ich, wirklich. Und wir wollen aber gleich erstmal gucken auf den Hamburger SV, wie Alex den Hamburger SV einschätzt, den Walter Ball vielleicht uns nochmal ein bisschen näher bringt und auch auf eine Startaufstellung, die Hamburg am Freitag potenziell auf dem Feld zeigen wird. Das machen wir aber gleich nach einer kurzen Pause. Ja, liebe Zuhörende, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Ausgangssituation ist klar, Alex sagte schon, keine klaren Favoriten, aber 96-Sieg wäre schon ein Stück weit überraschend. Wir haben schon so ein bisschen angeteasert, wir machen uns ein wenig Sorgen um die Abgänge, zumindest um den einen. Alex, aber gucken wir auf den HSV. Der HSV seit dem Abstieg der Top-1-Favorit auf den Aufstieg. Oftmals in der Hinrunde auch wirklich respektabel, schon oft Wintermeister gewesen und irgendwie hinten raus hat es dann nicht ganz gereicht. Alex, Tim Walter, hast du gesagt, muss liefern. Tim Walter ist immer noch unter Druck. Wie lässt eigentlich Tim Walter spielen?
Ja, grundsätzlich hat sich zu dem, was letzte Saison passiert ist oder seit der Zeit, seitdem Tim Walter Trainer beim HSV ist, nicht verändert. Also Tim Walter lässt nach wie vor einen sehr dominanten Fußball spielen. Das heißt, er möchte ja von der ersten bis zur letzten Minute Spielkontrolle haben. Es ist ein Spielstil, der aus meiner Sicht auch immer ein gewisses Risiko beinhaltet, weil zum einen dieses Thema ja Ballbesitz, dominanter Ballbesitz, natürlich auch immer das Risiko beinhaltet, wenn du Fehler hast, dann ja, bietest du dem Gegner Räume. Und zum anderen ja, war es auch immer ein Stück weit risikobehaftet, weil einfach auch die Defensive immer wieder auch fehlerbehaftet gespielt hat, nicht immer stabil war und dadurch der HSV viele Gegentore bekommen hat und dadurch insgesamt in der Saison auch nicht immer stabil gewesen ist. Fakt ist auf jeden Fall, dass dieser Spielstil von Tim Walter zum einen beinhaltet, dass man ja ein hohes Pressing und auch sehr aktives und aggressives Gegenpressing spielen möchte, um dann auch ja, möglichst schnell in Ballbesitz zu kommen. Man hat auch sehr gute Werte insgesamt im Gegenpressing. Also das machen sie schon richtig gut, gerade auch in den Halbspuren in der gegnerischen Hälfte. Man sieht aber auch, wenn es der Gegner geschafft hat, dieses Gegenpressing zu überspielen, dann sind dahinter Räume, gerade auch diagonale Räume und Räume in den Schnittstellen, in der Tiefe, die du bespielen kannst. Also muss es schon ein Ziel sein von 96, dieses Pressing, insbesondere Gegenpressing, zu überspielen. Das andere Thema ist das Thema Ballbesitz. Also der HSV möchte eine Spielkontrolle über einen sehr dominanten Ballbesitz. Das heißt, man möchte schon von hinten raus, vom Torwart über die Abwehr, dann auch im Spielaufbau von hinten raus kombinieren. Man möchte wenig mit langen Bällen operieren, sondern wirklich flach hinten raus kombinieren. Das war in den letzten Jahren immer sehr geprägt davon, dass man sehr viele dynamische Positionswechsel auch gemacht hat. Das heißt, ein Spieler, der abgespielt hat, ist sofort dynamisch in den nächsten Raum reingegangen. Man spricht dann immer vom Spielen und Gehen. Und das hat dazu geführt, dass es viele Positionsrochaden gegeben hat, mit dem Risiko, bei Ballverlust eben nicht gut positioniert zu sein. Ich finde, dass Tim Walter diese Spielweise zumindest in dieser Saison ein Stück weit adaptiert und auch angepasst hat, dass der HSV nicht mehr ganz so viele Positionsrochaden macht, sondern auch ein bisschen mehr aus einer Positionsdisziplin arbeitet. Trotzdem aber auch über Dreiecke immer wieder diesen Ballbesitz forciert, sich hinten raus kombinieren möchte, auch im Übergangsspiel viele Passkombinationen haben möchte. Und sie wollen dann das Spiel in die Tiefe durch diesen dominanten Ballbesitz vorbereiten. Und im Spiel nach vorne geht es Tim Walter dann vor allen Dingen darum, aus Passkombinationen Tempomomente zu kreieren. Auch da über Dreiecke in seinem 4-3-3-System. Das heißt, der HSV spielt eigentlich durchgängig, auch schon seitdem er da ist, dieses System mit Viererkette, einem Sechser, zwei Achtern und drei Spitzen. Und Walter möchte vor allen Dingen auch im Spiel nach vorne in diesem Dreieck der Achterposition des aufgerückten Außenverteidigers und des Außenstürmers ja, Situationen über Halbspuren und Flügelspuren kreieren, um dann in den Rücken der gegnerischen Abwehr zu kommen. Und da haben sie aus meiner Sicht eine große Stärke, weil sie zum einen eine sehr hohe Dynamik am Flügel haben, auch ein sehr gutes 1-gegen-1-Verhalten durch Spieler wie Jatta, wie Dompe, die einfach auch eine hohe Qualität für die zweite Liga besitzen. Und sie haben auch ja, einen sehr guten Tiefgang und auch eine Dynamik nach vorne aus den Achterpositionen mit Spielern wie Benes, wie Ferrei und so weiter. Und sie haben dann natürlich nach vorne ja, ihren Garanten, wenn er denn fit ist, ihren Boxstürmer Glatzel, sodass ich insgesamt sage, dass diese Offensive, wie ich sie gerade angesprochen habe, auch mit den entsprechenden Spielkombinationen, mit der Dynamik nach vorne, für zweite Liga-Verhältnisse ein absolutes Top-Niveau hat. Auf der anderen Seite, und das ist, denke ich, auch der Punkt, den 96 nutzen muss, die Defensive ist nach wie vor anfällig, auch wenn man die Gegentorquote sieht. Es hat sich, finde ich, im Vergleich zur letzten Saison ein bisschen verbessert, aber der HSV hat trotzdem immer noch Probleme in der Tiefenkontrolle. Sie haben auch immer noch Probleme, gerade auch in der Boxverteidigung. Also sie haben einige Gegentore im eigenen Strafraum bekommen, weil sie dann Stellungsfehler gemacht haben, weil sie dann nicht Mann markiert haben, sondern nur raumorientiert verteidigt haben. Und das haben Mannschaften wie Paderborn, wie der KSC genutzt. Und auch diese Tiefenkontrolle, also sprich das Umschaltspiel, dass sie da in den Schnittstellen anfällig waren. Und auch, dass wenn der Gegner diagonale Räume genutzt hat, um dann das Spiel in die Tiefe fortzusetzen, dass der HSV dann nicht so organisiert war, um am Ende des Tages in der Tabelle ganz oben zu stehen. Also Fazit, du brauchst auf jeden Fall als Gegner aus meiner Sicht eine gute Balance aus einer Kompaktheit, auch Aggressivität und Intensität, um dieses Ballbesitzspiel des HSV zu stören, sie auch nicht in den entsprechenden Passrhythmus kommen zu lassen. Und du musst vor allen Dingen auch die Flügel kontrollieren, weil da hat der HSV seine Stärken, auch mit guten Tiefgängen. Und du musst es auf der anderen Seite nutzen, ja, Räume im Umschalten zu nutzen und auch die Strafraumdefizite des HSV ja, deutlich zu machen und das in eigene Torschancen umzumünzen. Wenn 96 diese Dinge auf den Platz bringt, bin ich überzeugt, dass sie Chancen haben, in Hamburg 3 Punkte mitzunehmen.
Oh, gleich 3 Punkte. Das ist natürlich eine ordentliche Ansage, Alex. Dann kannst du uns vielleicht auch verraten, welche 11 Spieler vom HSV du am Freitagabend erwartest.
Ja, in diesem 4-3-3-System gibt es eigentlich schon ja, eine Stammformation oder sagen wir mal ein Grundgerüst an Spielern, 14, 15 Spielern. Also nochmal, es gibt ja immer bei einem Trainer und bei einer Mannschaft so 2, 3, maximal 4 Positionen, wo auch mal gewechselt wird, auch bei Verletzungen, Sperren, Formschwankungen und so weiter. Aber es gibt so dieses Grundgerüst eigentlich an 14, 15 Spielern, die eigentlich auf dem Zettel sind. Und ich erwarte grundsätzlich natürlich im Tor Heuer Fernandes, der auch für Zweitliga-Verhältnisse natürlich ein sehr erfahrener, guter Torwart ist, insbesondere auch im fußballerischen Bereich. Vielleicht gewisse Defizite in der Strafraumbeherrschung, das hat man auch in den Aufstiegsspielen das ein oder andere Mal gesehen, aber nochmal ein wirklich guter Torwart, auch ja, ein Ankerspieler hinten in der zentralen Achse. Ich erwarte dann in der Innenverteidigung Ramos und Ambrosius. Für mich insgesamt die Viererkette, auch mit Van der Bremt auf der rechten Seite und links Muheim, nicht absolut top und fehlerfrei. Das ist auch ein Thema, warum der HSV aus meiner Sicht nicht ganz oben steht, weil sie doch den einen oder anderen Fehler drin haben. Ramos ist ja aus Bielefeld gekommen, ist ein ja, physisch sehr, sehr starker Innenverteidiger, hat aber immer mal auch den einen oder anderen individuellen Fehler drin. Ambrosius aus dem eigenen Nachwuchs, auch jetzt schon länger dabei, auch nicht immer fehlerfrei. Muheim als linker Verteidiger mit Stärken in der Offensive. Dafür lässt er Lücken dann auch im Rückwärtsgang zu. Und Van der Bremt, für mich ja kein klassischer Außenverteidiger, weil er auch mit 1,87 Meter auch so ein Kraftpaket ist, ein sehr physischer Außenverteidiger, der die Seite gut zumacht, der auch das ein oder andere Tempomoment nach vorne drin hat. Aber insgesamt, wie gesagt, eine Viererkette, die zu knacken ist, gerade auch im Umschaltspiel und in der Boxverteidigung. Davor erwarte ich auf der 6 ja, den Taktgeber, den Führungsspieler von Tim Walter, das ist Meffert, Topspieler in der zweiten Liga, könnte sicherlich auch nochmal eine Liga höher spielen, weil er einerseits aus meiner Sicht defensiv sehr robust ist, auch die Räume gut zuläuft und auf der anderen Seite ja so als Anker vor der Viererkette ballsicher ist, spielintelligent ist. Das ist ein Typ, der für diese Truppe eminent wichtig ist. Und dann erwarte ich auf den Achterpositionen auf der einen Seite Bennis, der ja immer wieder auch aus dieser zweiten Reihe sehr abschlussstark ist, auch gute Pässe in die Tiefe spielt, ein Box-to-Box-Spieler. Und auf der anderen Achterposition wahrscheinlich Ferrei, der aus Braunschweig gekommen ist, so der Spielgestalter, die Zaubermaus, der was Außergewöhnliches auch mal macht, was Kreatives macht. Vielleicht nicht unbedingt die überragende Rückwärtsbewegung hat, aber nach vorne ist er schon stark und kann auch entscheidende Momente kreieren. Und vorne in diesem Dreiersturm erwarte ich, das habe ich vorhin auch schon angesprochen, Dompe und Jatta über die Seiten. So ein bisschen im Gegensatz, weil ich finde, dass Dompe eher seine Stärken hat, wenn er nach innen zieht. wenn er auch in Zwischenräumen aktiv ist und da 1-gegen-1-Situationen auflöst, auch entscheidende Momente kreieren kann, auch zum Abschluss kommen kann. Und auf der anderen Seite Jatta, für mich eher ein geradliniger Spielertyp, der in die Tiefe zündet mit seinem Tempo, mit seiner hohen Physis. Und beide sind eigentlich, ja, vor allen Dingen auch Vorbereiter für den klassischen Mittelstürmer Glatzel, den Torjäger, der zuletzt von der Bank gekommen ist. Ich glaube aber, wenn er jetzt wieder auch bei 100% ist und fit ist, wird er spielen. Und dieser Dreiersturm ist sicherlich für die zweite Liga außergewöhnlich.
Ja, André, welcher dieser Namen hat dir denn am meisten Angst bereitet?
Angst überhaupt nicht. Ich kann dir aber sagen, welcher Name mir am allerbesten gefallen hat.
Ja, sag's mal.
Die Zaubermaus. Die Zaubermaus gefiel mir am allerbesten. Und tatsächlich, ich teile das, was Alex über die Zaubermaus gesagt hat. Aber eine Sache ist mir aufgefallen in den letzten Spielen von der Zaubermaus. Und zwar, er ist ja auch ein bisschen heißspornig unterwegs. Und man kann ihn schon ein bisschen mit ein, zwei kleinen Nicklichkeiten auch mal zu einer gelben Karte provozieren. Und dann kann er eben gewisse Dinge auch nur noch mit angezogener Handbremse machen. Das fiel mir insbesondere in den letzten zwei Spielen auf. Also ich bin der festen Überzeugung, wenn man gut eingestellt ist, wenn man wirklich spieltaktisch auf der Höhe ist, ist gegen diesen HSV was drin. Das haben wir auch im Hinspiel gesehen. Das hat Hamburg auch gegen andere Mannschaften bewiesen. Hamburg ist das schlechteste Hamburg der letzten Jahre. Und ja, warum denn nicht? Da bin ich bei Alex. Wenn es gut läuft, könnten da am Ende 3 Punkte stehen. Warum soll es nicht gut laufen? Wir gehen jetzt mal optimistisch an die Sache ran. Die größten Sorgen, du hast ja gesagt, Angst vor dem Namen, habe ich tatsächlich weniger vor den Hamburg-Spielern als, ich will die nächste Überleitung machen, vor unserer Linksverteidigerposition. Denn dort läuft ja Herr Jatta rum. Also nicht auf unserer Linksverteidigerposition, sondern bei denen natürlich rechtsoffensiv. Und da würde ich sagen, der kann schon so ein bisschen gerade auslaufen und auch ab und an diesen Ball ganz gut treffen. Ja. Und da bin ich gespannt, wie wir auf den reagieren. Ich glaube, das wird eine Schlüsselposition werden. Und ja, ich bin gespannt.
Ja, Dennis, der André hat ja dem Alex gerade massiv widersprochen, möchte ich beinahe sagen. Kenne ich von André gar nicht. Als er davon sprach, dass das schlechteste Hamburg der letzten Jahre ist. Dennis, siehst du das auch so, dass wir da, also wenn ich André richtig verstehe, ist ja fast ein sicherer Sieg. Wenn wir Jatta kalt stellen, gewinnen wir.
Ja, naja, vielleicht meint André das von den Namen her. Aber das ist ein super eingespieltes Team, das sich Schwächen geleistet hat, das ist richtig. Auch Schwächen, die man nicht hätte sich vorher ausrechnen können. Nichtsdestotrotz, die sehen gegen uns eigentlich immer gut aus. Und vor allen Dingen Herr Jatta, leider, auch wenn der zwischendurch echt schlechte Spiele mal drin hat. Also ich sehe Hamburg in dem Fall tatsächlich, sollte das Spiel stattfinden und auch nicht nur an, sondern auch final abgepfiffen werden und gewertet werden, dann sehe ich Hamburg schon als deutlichen Favoriten. Wäre vielleicht aber auch eine Chance für uns, das nochmal mit diesen Tennisbällen. Also könnte in den nächsten beiden Spielen...
Könnte es gut sein? Okay, ich verstehe, was du meinst, Dennis. Ja.
Noch so ein Joker irgendwie.
Ja. Alex, viel wurde gesprochen über Kenan Karaman und sein Siegtor gegen Eintracht Braunschweig. Auch viele Hannoveraner haben ihm dann gratuliert zum Derby-Sieg und so. Feray ja auf der anderen Seite gewesen, wenn auch nicht lange. Beeinflusst so etwas einen Spieler oder war ist das erstmal dem Profi völlig egal? Oder war auch vielleicht Feray viel zu kurz bei Braunschweig?
Ach, ich glaube, das ist für Feray abgehakt. Ich glaube, dass er jetzt auch sehr in der aktuellen Aufgabe drin ist und ja, der HSV natürlich auch das Druckszenario hat, dass sie auch dieses Jahr wieder aufsteigen müssen. Feray für dieses System von Tim Walter natürlich ein extrem wichtiger Spieler auch ist, weil er einfach spielentscheidende Momente nach vorne kreieren kann. Wie gesagt, im Rückwärtsgang, ja, gibt es das eine oder andere auch, was man berücksichtigen muss, wo auch 96 in gewisse Räume stoßen kann, gerade auch in den Halbspuren neben Meffert. Aber nach vorne ist Feray wichtig. Und ich glaube schon, dass sowohl Tim Walter als auch die Mitspieler natürlich auch darauf aus sind, diesen Spieler stark zu machen, weil er spielentscheidend sein kann und deshalb auch aus meiner Sicht den Fokus ganz klar auf die aktuelle Situation hat und nicht mehr auf die Vergangenheit in Braunschweig.
Okay, das war vielleicht auch eine kleine rhetorische Frage. So, dann wollen wir aber gleich zum Hauptteil der Sendung kommen. Wir wollen gucken auf Hannover 96, wir wollen gucken darauf, wie wir den Abgang von Derek Köhn lösen können. André vielleicht beruhigen, was Jatta auf rechtsoffensiv beim HSV angeht. Das machen wir alles aber erst gleich nach einer kurzen Pause. Ja, liebe Zuhörende, herzlich willkommen zurück zum letzten Teil von Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir sind mittendrin in der Sendung vor dem Freitagabend-Topspiel in der zweiten Bundesliga. Der Hamburger SV empfängt Hannover 96. Alex hat uns schon gesagt, wie Hamburg taktisch ausgerichtet ist und wie der HSV mutmaßlich gegen uns spielen wird. Jetzt müssen wir drauf gucken auf Hannover 96. Max Besuschkow, gut, war in der U23, spielt in Zukunft bei Austria Klagenfurt. Alex, Austria Klagenfurt, habe ich gelesen, ist Tabellenfünfter in der ersten österreichischen Liga. Ist der Fünfte da auch europäisch oder hat Klagenfurt in irgendeiner Art und Weise Ambitionen nach weiter oben?
Ja, zunächst mal muss man wissen, dass in Österreich, da ist ja diese Zwölferliga und da gibt es tatsächlich jetzt eine Trennung. Das heißt, die ersten 6 Vereine spielen in der sogenannten Meisterrunde und die anderen 6 Vereine in der Abstiegsrunde. Das heißt, Klagenfurt hat jetzt erstmal auch die Meisterrunde erreicht. Ich denke, ja, dass es natürlich Vereine über ihnen gibt, wie Salzburg, auch wie Sturm Graz, auch wie die beiden Traditionsvereine aus Wien, Rapid und Austria, die einfach mehr Möglichkeiten haben, mehr Budget haben, auch insgesamt besser aufgestellt sind. Aber Austria Klagenfurt, muss man sagen, hat sich insgesamt in dieser Liga gut entwickelt. Sie haben auch ein tolles Stadion, dieses Wörthersee-Stadion, was wir ja noch von der EM 2008 kennen, wo ich auch selber schon mit Lustenau gespielt habe. Und es ist schon ein Verein, der zum einen, ja, wo es eine hohe Lebensqualität gibt in Klagenfurt am Wörthersee und zum anderen, wo in den letzten Jahren auch ein bisschen was aufgebaut wurde. Und ich denke schon, dass Max Besuschkow einfach diese Situation nutzen möchte, um ein halbes Jahr zu spielen, um auch durch möglicherweise gute Leistungen auf sich aufmerksam zu machen und um dann wieder auch den nächsten Step bei einem vielleicht ja, höheren oder wertvolleren Verein zu machen. Also ich glaube, es ist eine Situation, dass er sich jetzt ein Schaufenster stellen möchte und über gute Leistungen auch wieder für weiteres empfehlen möchte. Und das kann er in Österreich machen, weil ich auch insgesamt finde, dass die österreichische Liga sich in den letzten Jahren entwickelt hat, auch gerade natürlich durch die Hilfe aus Salzburg. Viele Spieler, die dort ausgebildet wurden, die so ein bisschen auf die Liga übergeschwappt sind, sodass die Qualität der Liga insgesamt zugenommen hat und auch natürlich in Deutschland auch weiter beobachtet wird. Und das sind, glaube ich, so die Attribute und die Hintergründe, warum er und auch sein Management sich dafür entschieden haben.
Ja, und es gibt ja auch gerade aktuell in der zweiten Liga gute Beispiele, dass man in der österreichischen Liga ein gutes Rüstzeug kriegen kann, um auch im deutschen Profifußball Fuß fassen zu können. Du kennst den Spieler besser als jeder andere von uns. So, also, dann wünschen wir Max Besuschkow, Peter Packold alles Gute und hoffen, dass er nicht den Roy Black macht und da irgendwie Hoteldirektor wird, sondern dass er wirklich auf dem Fußballplatz steht. Und
ein Max am Wörthersee.
Ja, gut, ich hab's befürchtet. Ja.
Das war, aber Tobi, du bist auch,
ja, ne? Ja, ich bin reingelassen.
Du hättest es doch wissen müssen, das ist doch ja, echt.
Und das Schlimme ist, ihr lieben jungen Zuhörende, ihr werdet das überhaupt nicht kennen. Googelt mal ein Schloss am Wörthersee, dann wisst ihr, was André da gemeint hat und was ich gemeint habe. So, jetzt aber Hannover 96.
Nein, einmal noch zu Max.
Bitte gerne.
Für den Spieler, genau wie Alex das gerade aufgezeigt hat, nicht nur eine Chance, sondern sicherlich ein richtiger, wichtiger Schritt. Für Hannover 96, erstaunlich schmallippig kommuniziert. Ich glaube nicht daran, dass Klagenfurt trotz der schönen Lage am Wörthersee das gesamte Gehalt übernimmt. Aber dennoch sparen wir sicherlich ein bisschen Gehalt ein. Und es wird halt spannend zu sein, dass man jetzt schon mal die Weichen stellt, um ihn dann im Sommer loszuwerden. Wenn das nicht klappt, puh. Aber ich denke, es war trotzdem die richtige Entscheidung bei ihm. Und jetzt Überleitung zum 200. Mal, zum nächsten. Oh, da die aber absolut falsche Entscheidung, Tobi.
Ah, André, interessant. Aber du musst André sagen, es war dann auch eine gute Entscheidung von Markus Mann. Jetzt,
ich wollte es gerade sagen.
Dass wir noch Geld sparen, oder?
Ja, also André hat gerade Markus Mann gelobt und jetzt...
Das war ja alternativlos. Was wolltest du machen? Willst du ihn mit seinem hohen Gehalt weiter in der U23 kicken lassen? Weil das ist dein Plan. Die musstest du, egal, also wenn es ein Angebot gegeben hat, musst du das annehmen, nur um dieses Geld zu sparen, weil er hat keine Zukunft in der ersten Mannschaft. Für die U23 ist er der falsche Mann. Das heißt, wenn es ein Angebot gibt, weg. Wenn 2 gibt, nimmst du das Bessere, gibt es nur 1, weg.
Ja. Sprechen wir noch über Max Besuschkow über Derek Köhn? Ja,
ja, ja. Also machen wir Max kurz einen Haken. Aber jetzt kommen wir dann zu Derek Köhn. Kommen wir zu der Personalie, die uns heute Abend am meisten umtreibt. Derek Köhn wechselt für zumindest über 3 Millionen Euro zu Galatasaray Istanbul. Wir wissen alle zusammen, dass die feste Ablöse nach der Saison 3 Millionen gewesen wäre. Und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass Derek Köhn nicht in Hannover geblieben wäre. Im Sommer. Also ist das nicht eigentlich ein ganz hervorragender Deal, vor allem wenn das stimmt mit der Weiterverkaufsklausel und der gleichen Meisterschaftsprämie, Dennis? Das ist doch eigentlich richtig gutes Verhandlungsgeschick von Markus Mann. Ja, André, also ich habe Dennis gefragt.
Man muss das, ja, André beobachtet mich schon und wird gleich mit einer Blutgrätsche reinspringen, wenn ich was aus seiner Sicht Falsches sage. Also, man muss das Ganze natürlich schon mal von zwei Seiten sehen. Rein sportlich ist es natürlich ein herber Verlust, den wir auch nicht so schnell kompensieren werden. Das ist schlicht und ergreifend so. Und gerade jetzt für die nächsten beiden Spiele, wo auch noch Halzenberg fehlt, ist es eigentlich eine Katastrophe, weil da können wir gleich mal drüber sprechen, wie wir dann aufstellen werden. Naja, also sportlich eigentlich nicht zu ersetzen, wirtschaftlich gesehen. Und das Thema hatten wir schon mal damals mit Marvin Ducksch. Da haben wir auch sehr kontrovers drüber diskutiert. Und im Nachhinein, auch damals war es eigentlich war es auch die richtige Entscheidung, ihn abzugeben. Wir werden jetzt mutmaßlich um die 4 Millionen oder so bekommen mit, ne, wenn alles gut läuft für Galatasaray und Prämien und tralala und hast du nicht. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Gewinn, den wir einfahren werden. Mindestens 1 Million wahrscheinlich mehr, als wir im Sommer bekommen hätten. Ich gehe auch davon aus, der wäre gegangen, definitiv, weil dafür spielt er eigentlich auch zu gut für die zweite Liga. Auch wenn er Schwächen in der Defensive hat und nach wie vor hat. Das dürfen wir auch nicht.
Theo Hernandez auch. Theo Hernandez auch und gilt als einer der besten Linksverteidiger der Welt.
So, genau. Also man kommt ja auch immer auf die Mannschaft. Kann man ja.
André, was denn? Was denn?
Kommt ja auch immer auf die Mannschaft drauf an. Also ich bin noch nicht fertig. So. Also, das heißt, das war jetzt auf jeden Fall schon mal im Vergleich. Okay, André ist raus. War auf jeden Fall schon mal im Vergleich zu dem, was wir im Sommer bekommen haben, eine Steigerung. Gleiches gilt für das Gehalt, was wir jetzt erstmal nicht mehr zahlen müssen. Und man muss ja ganz klar eine Sache sagen, auch wenn der Trainer mit Sicherheit nicht begeistert sein wird. Aber es gibt jetzt Geld für mögliche Verstärkungen im Sommer. Und ich möchte mal denjenigen sehen, der jetzt sagt, nee, ich gebe diesen Spieler nicht ab, auf gar keinen Fall. Und sich dann trotzdem im Sommer hinstellt und Spieler verlangt. Wo Martin Kind dann wieder sagt, ja, Herr Trainer, Sie hatten ja die Chance. Und Hannover 96, und dann bin ich auch durch, ist nach wie vor und wird auch so bleiben, solange Martin Kind da ist, der einzige Verein mit Ambitionen, liebe Grüße an Olaf, der aufsteigen möchte, aber kein Geld in die Hand nimmt. Und so, es geht also nur so. Und Markus Mann hat gar keine andere Wahl.
Ja, Punkt. Okay, Markus Mann hat keine andere Wahl. Den Weg oder über die Brücke kann man sicherlich gehen. Vor allem, wir erinnern uns noch an Niklas Füllkrug. 18 Millionen war kolportiert von Borussia Mönchengladbach. Wir haben gesagt, nein, der bleibt. Dann für deutlich weniger Geld haben wir ihn nach Bremen gehen lassen. Also kann man sicherlich drüber streiten. Theo Hernandez, André, Theo Hernandez oder anders, Derek Köhn erinnert mich sehr an Theo Hernandez. Denn sehr offensiv stark. Jetzt hör
auf, Derek Köhn zu beleidigen, nur weil er nicht mehr bei uns spielt. Derek Köhn habe ich als einigermaßen freundlichen, netten, cleveren jungen Mann kennengelernt. Theo Hernandez habe ich persönlich in vielen Situationen ganz anders kennengelernt. Glaube mir, also über Theo Hernandez möchte ich hier gar nicht reden wollen. Also es tut mir leid. Also das ist einer
meiner Freunde. Mir ging es auch nur um das Fußballerische.
Ja, ja. Das kann man aber nicht trennen, wenn man ihn kennt.
Ich hätte auch Alejandro Grimaldo sagen können.
Das Menschliche kannst du nicht vom Fußballerischen trennen, wenn du Theo Hernandez kennst.
Ehrlich. Ja, also ich hätte auch Alejandro Grimaldo sagen können, aber, ja, der ist okay. Aber der ist mir defensiv zu stark. Der ist mir defensiv zu stark.
Ich will auch mal eine Brücke gehen. Ja. Ich möchte eine Brücke zu Dennis gehen, und zwar Dennis, generell finde ich, du bist ein guter Typ. Was du gerade erzählt hast, du glaubst es doch selber nicht. Ganz ehrlich, du glaubst doch selber nicht. Erstens, Das Geld, was wir jetzt eingenommen haben, du glaubst doch selber nicht, dass wir das im Sommer investieren. Also ganz ehrlich, daran glaube ich seit Jahren nicht mehr, nachdem ich die letzten Deals gemacht oder gesehen habe. So, Duckstil, damit geht's doch los. Duckstil war richtig im Sinne von verkaufen, aber der Zeitpunkt und der Ersatz. Und das Geld wurde auch nicht investiert. Und
ja, zum Glück können wir diesmal keinen Ersatz holen, ja?
Ja, toll, dass du wieder, du Stänkerbär. Genau das ist doch das Problem. Also Dennis hat ja gesagt, jetzt kriegen wir plus minus 1 Million mehr als im Sommer. Nein, wir kriegen 1-2 Millionen weniger als im Sommer. Und zwar nicht im nächsten Sommer, sondern im letzten Sommer. Wenn du Derek Köhn abgibst, dann aber bitte im letzten Sommer. Und du hattest
keine Interessenten.
Ja, es gab den Markt für ihn nicht. Es gab den Markt für ihn nicht.
Das mag ja sein. Ich sage ja, wenn.
Ja, aber das musst du doch bewerten. Also, André, du kannst ja nicht sagen, so. Das mag ja sein.
Ja, Moment, jetzt, dann lass mich das Argument zu Ende machen.
Weil jetzt da beginnt nämlich ein Abgesang auf Markus Mann. Das will ich gar nicht hören. Ja,
absolut. Total Katastrophe weg mit dem. Aber tatsächlich, du hattest da mit Ise ja den Nachfolger gehabt. Und der, jetzt fernab von der Entwicklung, die er da genommen hat, und das ist alles schrecklich, das war ja nicht absehbar. So. Und jetzt in dieser Situation, Köhn zu verkaufen, da ist ein Riesenproblem aus meiner Sicht, weil, und ich möchte das einmal ganz kurz skizzieren, wenn du da jetzt keinen Ersatz für besorgst, verlierst du, ganz objektiv betrachtet, einen Unterschiedsspieler in der zweiten Liga, egal wie oft er das diese Saison gezeigt hat oder nicht gezeigt hat, er ist ein Unterschiedsspieler für die zweite Liga, so. Und wir sind noch so weit obendran in dieser Saison, dass der Aufstieg zumindest mal rechnerisch, theoretisch, aber auch mit einem Lauf durchaus noch eine Möglichkeit darstellt. Und für diese eine Million mehr im Sommer, die Dennis ja zu Recht aufgebaut hat, schmeißt du aus meiner Sicht diese Chance weg, beziehungsweise reduzierst deine eigenen Chancen, da oben nochmal ranzugehen. Das heißt, in diesem Moment, wo Köhn verkauft wird, schenkt die sportliche Leitung die Saison ab. Und in einem kompetitiven Wettbewerb, wie die zweite Liga, wo du selber sagst, du willst aufsteigen, es gibt Jahrespläne und all so ein Gedöns, darfst du die Saison nicht wegschmeißen. Das geht nicht. In 2-3 Wochen hättest du das tun können, da wäre das Transferfenster in der Türkei zu gewesen, deswegen geht das nicht. Oder du hättest es im Januar machen müssen, wo du nochmal in der Lage bist, das Geld, so wie Dennis sagt, zu investieren in die Schwachstellen des Kaders. Dieser Move hat nur zwei Dinge. Entweder wir sind finanziell so dermaßen an der Grenze, dass wir irgendwie jetzt Geld brauchen, frisches Kapital, und das wird nirgendwo mehr investiert, das wird nur dafür investiert, dass das Spiel noch weiterläuft. Oder aber es gibt wirklich ein Zerwürfnis innerhalb der Mannschaft, des Trainers zu Köhn. Das kann ich mir nicht vorstellen, obwohl ich mit offenen Ohren erfahren musste, wenn man ja die Zeitungen liest und alles hört und so, dass Derek Köhn gar kein Interesse hat, im nächsten Jahr für Hannover 96 zu spielen. Und selbst würden wir rein theoretisch aufsteigen, selbst dann nicht. Und da frage ich mich natürlich schon, huch, was ist denn da los? Aber das kann ich nicht bewerten. Aber dieser Transfer, ey, ganz ehrlich, ich bin entsetzt. Und wenn mir noch einer mit Markus Mann Meisterklasse kommt, ne, ganz ehrlich, springe ich aus dem Fenster.
Ja, nee, aber André,
ich nicht aus dem Fenster. Springe ich mit einem nackten Po ins Gesicht.
Ja, aber, ist eine Chance. Ich sehe es als Chance.
Aber André, du forderst doch hier seit 3 Wochen Bright Airbnb. Und du hast uns auch immer wieder erklärt, warum du vielleicht sogar Bright Airbnb lieber sehen würdest als Derek Köhn. Also du müsstest doch eigentlich gerade völlig frohlocken.
Nee, ich möchte beide sehen im 5-3-2, so wie wir das ja früher auch gespielt haben. Das war ja mein Punkt. Bright Airbnb würde ich auch ganz gerne sehen, das ist auch richtig. Da ging es dann ja um die Innenverteidigerposition, wo auf einmal Börner rumlief, von dem wir ja heute erfahren haben, dass der
Rechtsfuß
bei der U23 sieht.
Rechtsfuß.
Ja, hör mit deinem Rechts- und Linksfuß auf, es soll ja, der so. Beste spielen und nicht der, der...
André, da gehe ich rein. Alex, du als Trainer, wenn du deine Innenverteidigung aufstellst, lässt du da einen Linksfuß auf der rechten Innenverteidigerposition spielen? Wenn du einen Rechtsfuß hast.
Ja, du sag aber den Namen, wenn du R&B hast.
Nee, sag ich nicht. Das ist ja egal erstmal. Also, Alex, wie würdest du es machen?
Ja, natürlich möchte man als Trainer einen Rechtsfuß rechts haben und einen Linksfuß links. Aber du musst ja auch immer gucken, wie ist die Kadersituation? Welche Spieler hast du zur Verfügung? Aber grundsätzlich ist es ja klar, dass du nicht fußverkehrt spielen möchtest, sondern auch da die Spieler mit ihrem Fuß auf den stärksten Positionen haben möchtest. Aber es gibt natürlich auch viele Situationen, wir kennen das ja von Spielerkadern, du hast ja häufig mehr Rechtsfüßler, so, dann gibt es ja viele Situationen, wo du dann mit 2 Rechtsfüßlern in der IV spielst. Deswegen ist es immer erstmal schon mal gut, wenn man einen Linksfuß dann hat. Aber nochmal, ist ja klar, wie man als Trainer das machen möchte, aber ich sage euch auch aus Erfahrung, häufig kommt es anders und häufig musst du immer wieder neu bewerten, wie ist die Situation von Spiel zu Spiel und musst dann versuchen, das Beste daraus zu machen.
Na klar, wenn du jetzt das liest, also der Köln geht nach Istanbul, wir kriegen ein paar Millionen, ist das aus deiner Sicht eine Entscheidung, die du nachvollziehen kannst?
Es gibt aus meiner Sicht drei verschiedene Seiten. Das eine ist der Spieler, dann ist die Management-Ebene, also insbesondere auch der wirtschaftliche Faktor. Und dann gibt es natürlich die sportliche Ebene, Trainer, aktuelle sportliche Situation, Ziele, die man jetzt in der Rückrunde hat. Wenn man diese drei verschiedenen Seiten beleuchtet, und der Vorteil, den ich habe, ist, einerseits, ich bin natürlich Trainer, jetzt auch aktuell, und war das über Jahre auch. Ich habe aber in der Zwischenzeit auch im Scouting gearbeitet, habe also Erfahrungen in dem Bereich sammeln dürfen und können. Und ich habe auch eine Weiterbildung noch im Management gemacht, also Richtung sportlicher Leiter, Sportdirektor. Das heißt, ich habe alle Dinge schon mal auch selber für mich beleuchten können. Wie würde man in gewissen Situationen reagieren? Und da sage ich, dass für zwei Seiten dieser Wechsel total stimmig ist und für mich auch klar ist, warum er vollzogen wurde. Da ist einerseits der Spieler, der muss eigentlich dieses Angebot annehmen, weil Galatasaray Istanbul ist ein internationaler Verein. Das heißt, Derek Köhn bekommt jetzt einen internationalen Markt, wo er sich präsentieren kann. Und wenn er das in Istanbul gut macht, dann kann er da dann auch dementsprechend weiterverkauft werden und hat einen ganz anderen Markt und Stellenwert. Noch dazu muss man auch sagen, dass man sicherlich dort auch sehr gut verdienen kann. Dann hat man auf der anderen Seite die Management-Seite, Markus Mann, wo ich sage, aus Vereinssicht, die Situation wurde ja auch schon dargestellt, der Vertrag läuft im Sommer aus, der Spieler wird den Verein höchstwahrscheinlich verlassen, das ist wahrscheinlich auch intern so kommuniziert worden. Also hast du jetzt nochmal die Möglichkeit, mit diesem Transfer, mit dem Erlös dann auch Geld zu machen und Einnahmen zu generieren. Also aus Management-Seite, ja, muss man den Transfer dann zum aktuellen Zeitpunkt auch machen. Dann haben wir aber die dritte Seite und da kann man natürlich aus Trainersicht und auch mit sportlichen Zielen ganz klar sagen, dass jetzt dieser Wechsel zu diesem Zeitpunkt vollzogen wird, wo ich dann auch extern keine Alternative mehr holen kann, ist sportlich gesehen natürlich eine Katastrophe, weil, und da gebe ich euch recht, auch insbesondere André, sportlich kann man diesen Spieler nicht ersetzen. Das ist ein Unterschiedsspieler in der zweiten Liga. Man hat das auch jetzt wieder in den ersten Spielen gesehen, seine Torvorbereitung auch insgesamt ist für mich ein Top-Spieler, der eigentlich auch eine Liga höher gehört und du hast keinen Ersatz, der gleichwertig ist. Und sportlich gesehen ist das schwierig, wenn man auch jetzt diese Ziele verfolgt, ja, noch oben ranzukommen, vielleicht noch um ein Wörtchen um den Aufstieg mitzureden, da ist das für einen Trainer und für die Mannschaft eine Katastrophe. Aber man muss halt aus Vereinssicht, oberer Vereinssicht und auch Spielersicht verstehen, dass dieser Transfer zu diesem Moment stimmig ist. Und das ist die Situation, so wie ich sie ehrlicherweise einschätze.
Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Wir müssen eine ganz Kleinigkeit dann doch korrigieren. Der Vertrag wäre nicht ausgelaufen, aber es hätte eine feste Ablösesumme gegeben von 3 Millionen Euro. Der Vertrag lief noch bis 2025.
Ja. Okay, ja. Aber ich meine damit, der Spieler
das
wäre
ist ja fast wie, das ist ja fast wie,
ja, ja genau. der wäre weg gewesen. Also genau. Ich weiß ja auch, dass bestimmt. Ich weiß ja auch, dass es dort einen Markt gegeben hat. So, und dieser Spieler wäre im Sommer hundertprozentig weg gewesen. Wahrscheinlich dann eher in die Bundesliga als ins Ausland. Aber nochmal, wenn du jetzt noch Geld generieren kannst, dann zum aktuellen Zeitpunkt und von daher ist es aus Management-Ebene zu verstehen.
Absolut, das sehe ich auch so. Warte ganz kurz, André, nee, keine Ergänzung jetzt gerade, weil ich muss mich korrigieren. Es war nicht der letzte Teil. Wir gehen jetzt noch mal ganz kurz in eine Pause, weil Köhn uns sehr beschäftigt hat. So viel aber zum Thema Köhn, André, also leider keine Ergänzung mehr. Und dann gucken wir, wie reagiert 96 auf diesen Abgang? Wie können wir ihn ersetzen? Wie werden wir gegen den HSV uns auf- und einstellen? Das aber gleich nach einer kurzen Pause. So, herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörende, zum jetzt wirklich letzten Teil von Vorwärts nach Weit vor dem Spiel gegen Hamburger SV. Wir haben den Wechsel von Derek Köhn beleuchtet. Sportlich ein Verlust, wirtschaftlich und managementtechnisch konntest du nicht anders handeln. Ich glaube, da sind wir uns und da ist auch André sich einig, auch wenn der Markus Mann jetzt kein Lob aussprechen möchte. Sehen wir es ihm nach. Aber wie reagieren wir jetzt darauf? Also Derek Köhn Wir haben festgestellt, in dem Wintertrainingslager, Lars Bahnemann hat die Ecken trainieren lassen, hat die Ecken einstudieren lassen. Es gab einen großen Erfolg, das müssen wir ganz klar sagen, wenn wir vorher, abgesehen von den Elfmetern, überhaupt kein Standardtor hatten. Und jetzt in der Rückrunde, ich meine, das waren bereits zumindest drei Eckentore, also drei Tore nach Ecken und dann noch ein Tor nach Freistoß, also vier Standardtore erzielt haben, dann ist das ein immenser Fortschritt. Und vieles hat damit zu tun, dass Derek Köhn Ecken schlägt, die jetzt auch einen Abnehmer finden. André, was machen wir denn jetzt? Also klar, Freischüsse aus dem Halbfeld, da haben wir noch Enzo Leopold, da haben wir vielleicht auch Sebi Ernst, der das gut kann, aber was machen wir denn mit den Eckbällen?
Also was wir machen, ist erstmal keine Ergänzung mehr, das hast du ja gerade richtig gesagt, denn dann müsste ich ja sagen, dass der größte Verlierer, bevor das Spiel gegen Hamburg überhaupt stattgefunden hat, Leitl ist. Denn wenn der jetzt keinen Erfolg bekommt und das wird ihm erschwert, er möglicherweise eben dann im Sommer auch nicht mehr da ist. Und da würde ich als Trainer mich ganz herzlich bedanken. Und jetzt muss Leitl sich Gedanken machen, genau, wer übernimmt denn die Standards? Und tatsächlich ist das gar keine so ganz einfache Lösung. Wenn wir davon ausgehen, dass Profispieler alle in der Lage sind, von der Eckfahne den Ball in den 16er zu treten, mehr oder weniger gut, dann ist es ja eine taktische Frage. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wenn du nämlich auf Raute gehst, dann kannst du aus meiner Sicht Leopold, wenn er denn dann spielt, gar nicht zur Ecke hinstellen, weil er dir einfach hinten zur Absicherung fehlt. Ja, denn Leopold ist von der Größe her ja keiner, der im 16er oder im 5er vor dem Torhüter rumtanzt, sondern der als Absicherung benötigt wird. So, das ist tatsächlich keine ganz einfache Frage. Ich bin sehr gespannt auf diese Lösung. Ich kann mir sogar vorstellen, dass am Ende so ein Harvard Nielsen die Ecken tritt oder irgend sowas. Ob das jetzt besser ist als Köhn, gleich wie Köhn, ob der auch im Wintertrainingslager trainiert hat, werden wir alle sehen. Das schwächt uns auf jeden Fall. Gar keine Frage. Freistöße hat Halstenberg zum Teil ja auch geschossen. Der wird auf jeden Fall keinen schießen gegen Hamburg. Der fehlt also an der Stelle auch. Also ja, da wird sicherlich Leitl ein bisschen nachdenken und grübeln müssen.
Okay, Dennis, ja, also ich finde es fast ein bisschen zu negativ, was André da sagt. Ich kann zwar nachvollziehen.
Ist ganz ungewohnt, ne?
Ja, total, weil er ja sonst der Sonnenschein ist. Da hast du völlig recht. Ja, aber wir haben doch noch mehr Leute, die Eckstöße treten können.
Naja, also Leopold wäre jetzt auch meine erste Wahl gewesen. André hat aber, da muss ich ihm jetzt mal recht geben, tatsächlich mit der Absicherung recht. Ja. Obwohl wir, wenn wir mit Bright und Neumann spielen und die vorne drin stehen werden, ist mir auch klar, aber die schnellste Innenverteidigung der zweiten Liga haben. Das darf man auch nicht vergessen. Also ist auch nicht schlecht. Aber vielleicht wird es ja auch so kommen, dass irgendwie ein Schaub noch mit reinkommt ins Spiel. Ah. Und der kann ja auch Ecken schießen.
Der kann auch Ecken schießen, das stimmt. Aber dann gehen wir jetzt mal hin und gucken uns mal an, wie wir jetzt taktisch darauf reagieren werden. Also ich denke, 4-4-2 Raute ist alternativlos, darauf hat sich Stefan Leitl festgelegt. Ich denke auch, wir werden uns alle einig sein, dass im Tor Ron-Robert Zieler steht. Ich muss aber eine Kleinigkeit dazu sagen. Das war natürlich hanebüchen, was er da gemacht hat gegen Reupreger, gegen Rostock. Na klar hat er hinten raus nochmal den Sieg, ich kann nicht sagen festgehalten, aber zumindest gehalten. Ich möchte aber eine Sache doch sagen. Ich fand sein Statement nach dem Spiel extrem schwach. Er wird angesprochen auf den Fehler und sagt dann sinngemäß, naja, Freunde, aber ich habe doch hier noch zwei Dinge rausgeholt. Also gutes Spiel von mir. Finde ich schwierig.
Angesprochen auf den Fehler, Tobi, hast du gerade Reupreger gesagt?
Ja. Habe ich Reupreger gesagt?
Ach, ja, ja.
Tobi, jetzt müssen wir so viel bevor im Wolfsburg-Bundesliga. Aufhören, Tobi.
Jetzt hast du mich. Das tut dir nicht gut. Ja, gut, ich habe Reupreger gesagt. Ach du Scheiße. Genauso wie ich immer Fabian Ernst sage. Ist total toll. Ja, also ich habe immer geglaubt, dass er das mit dem Alter überhaupt nichts zu tun hat. Ja, das war ein Irrglaube. Schade. Also es war natürlich nicht Reupreger, es war Kai Pröger. So, jetzt haben wir das auch klargestellt. Alex, also Ron-Robert Zieler im Tor ist, glaube ich, unschrittig. Ich glaube auch, dass Seymour Royer auf rechts unschrittig ist. Dann kommt Phil Neumann. Ja, und was machen wir dann?
Naja, dann wird wahrscheinlich Arian B in der Innenverteidigung spielen.
Und die links Frage dann ist, Yannick Dehm?
Das ist dann tatsächlich. Oh Gott, oh Gott! Ja, also.
Ja, Moment.
Nochmal, also aus meiner Sicht, ich habe das ja vorhin auch schon kurz angesprochen. Es gibt ja eine Verpflichtung vor der Saison mit Brooklyn Eze, der ja genau für diese Position, wo Derrick Henry jetzt abgegeben wurde, verpflichtet wurde. Auch damals wahrscheinlich so, schon so ein bisschen in der Vorhut, weil es da auch schon im Sommer Gerüchte um Köhn gegeben hat. Dass natürlich bei Eze sich die Situation dann im Spätherbst und Winter so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat, ich denke, da hat keiner von 96 mit gerechnet. Das Potenzial für diese Position als Linksverteidiger, auch in einem System 4-4-2 Raute, das bringt er mit. Und er spielt überragende Standards, das übrigens ganz nebenbei. Denn vorher hat er ja in Wien-Wiesbaden gespielt, da hat er sehr viele Vorlagen auch gegeben mit Flanken vom Flügel und auch mit Standards mit seinem linken Fuß. Also der hätte tatsächlich auch diese Qualität, Köhn auch bei den Ecken und Freistößen zu ersetzen. Ich weiß aber nicht, in welcher Verfassung er momentan ist. Das kann ich aus der Ferne nicht beurteilen. Die Qualität oder sagen wir mal das Potenzial für diese Position hätte er. Wenn sich aber Stefan Leitl ja eher dafür entscheidet, dann Spieler zu bringen, die auch in einem Rhythmus sind, die auch schon Einsätze hatten, dann kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass er sich für Moroja und Dem über die Seiten entscheidet in seinem System, zumal Dem ja auch noch eine gewisse defensive Stabilität mitbringt am Flügel. Das kann man natürlich gegen Spieler wie Dompe und Jatta auch eher gebrauchen als einen offensiv ausgerichteten Eze.
Ja, das glaube ich auch. Adrien, du hast aber dich so gerade erschüttert gezeigt, als ich den Namen Yannick Dehm in den Mund genommen habe. Also ich meine, wir haben darüber gesprochen, wer kann die Eckbälle ersetzen, dann macht halt Yannick Dehm halt eben Einwürfe wie Eckbälle.
Ja, es wird ja vielleicht sogar wirklich darauf hinauslaufen. Aber kennt ihr, beim Football ist auch bei Super Bowl, da sagt man doch immer, wenn der Quarterback zu irgendeinem von seinem Star, Wide Receiver oder Tight Ends wirft, das war ein Mismatch, wenn der 1-gegen-1 gegen irgendeinen kleinen Safety da läuft. Und ich habe das Gefühl, dass Jatta gegen Dehm auf jeden Fall auch Mismatch ist, aber nicht für Dehm, sondern gegen Dehm. Und dementsprechend hoffe ich mal, dass er über sich hinaus wächst und mich Lügen straft und zwei Ecktore direkt verwandelt und Jatta zu keinem Abschluss kommen lässt. Sehr wohl, da glaube ich, haben wir einen Wackelkandidaten.
Okay, Dennis, wen würdest du links spielen lassen in der Verteidigung?
Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, Dehm reinzubringen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Dehm dann tatsächlich auf der rechten Seite spielt, weil er da deutlich stärker ist und dass Moroja, wenn, dann rüber wechselt, weil er das auch schon mal spielen musste und, glaube ich, besser kann auf der Seite als Yannick Dehm. Aber mich würde noch mal was anderes interessieren, Alex. So eine Idee wie jetzt ich möchte jemanden haben, der vielleicht auch schon gespielt hat und eigentlich offensiver ist, aber ich ziehe den zurück. Wie Oden, wäre das ein Thema oder würdest du sowas als Trainer komplett ausschließen?
Ich würde es komplett ausschließen, weil ich einerseits sage, dass Oden auf dieser Achterposition wirklich eine tolle Entwicklung genommen hat und da auch performt hat. Und ich immer sage, ich möchte möglichst viele Spieler auf ihren Schokoladenpositionen haben. Und er hat das Außen auch noch nicht gespielt. Wäre das für mich ein Mismatch. Die Problematik ergibt sich allein auch durch die Sperre von Halstenberg. Weil wenn Halstenberg gespielt hätte, dann hätte man RMB nach außen ziehen können.
Warte mal, hättest du das gemacht, Alex? Nicht Marcel Halstenberg, der bei Leipzig und in der Nationalmannschaft Linksverteidiger gespielt hat?
Nein, ich habe gesagt, wenn Halstenberg nicht gesperrt gewesen wäre, dann hätte Halstenberg in der Innenverteidigung gespielt und dann wäre RMB auf den Linksverteidiger.
Ja, das habe ich verstanden, aber dann gibt es die Frage von mir, Halstenberg in Leipzig Linksverteidiger, Nationalmannschaft Linksverteidiger, du hättest trotzdem RMB da spielen lassen und Halstenberg in der Innenverteidigung gelassen?
Ja, definitiv, weil A, hätte ich dann den Führungsspieler im Zentrum gelassen, auch das eingespielte Duo mit Neumann und nochmal, Halstenberg ist der Pol hinten, der alles zusammenhält, der eine überragende Saison spielt. Und RMB, das haben wir ja auch in der Hinrunde gesehen, der kann links in der Viererkette verteidigen. Der hat natürlich nicht so die Impulse nach vorne wie ein Köhn, aber er hat ja Köhn immer wieder auch abgesichert und auch die Defensive ein Stück weit stabilisiert. Es gab ja Spiele, wo 96 auch geswitcht ist von dieser Dreierkette respektive Fünferkette in ein flaches 4-4-2, also Köhn ist hochgeschoben und RMB durchgeschoben in die Viererkette. So, und das kann der. Und darf man nicht vergessen, HSV ist über die Flügel sehr stark mit Jatta. Auch da sage ich, RMB hat das Tempo, um Jatta dann auch zu kontrollieren, auch die Tiefe zu verteidigen. Also das wäre einfach das Perfect Match gewesen. Aber das geht jetzt nicht. Und deswegen glaube ich, dass er Arian Bee ins Zentrum reinzieht und wahrscheinlich dann ja tatsächlich mit Moroja und Köhn außen spielt und das dann versucht so zu lösen erstmal.
Ja, ich habe eine unpopuläre Meinung.
Warte. Ich glaube, wir spielen links mit Bright Arian Bee, auf der linken Innenverteidigerposition mit Julian Börner und auf der rechten Innenverteidigerposition mit Phil Neumann.
Ich habe eine unpopuläre Mindermeinung. Seltenst, aber diesmal.
Nee, immer.
Und zwar, ich würde, normalerweise sage ich immer, wir müssen so dominant auftreten, dass wir, Alex sprach von Schokoladenseiten der Spieler, dass wir auch unser Schokoladensystem spielen. Und das ist laut Leitl, ich sehe es anders, aber ist laut Leitl halt die Raute mit 4-4-2. Ich würde mir in der aktuellen Situation Abgang, Köhn,
jetzt mach mich schon wieder, Heizte, nee, mach das
ich
nicht
würde,
nein.
Doch, tatsächlich, ich würde sagen, mach's gegen nicht. Hamburg eine sehr, sehr defensive Ausrichtung, Ich würde in das alte 5-3-2 gehen. Ja, wobei
das machen wir aber, André, das versuchst du seit vier Wochen. Nein, das versuchst du seit vier Wochen. Es wird nicht passieren.
André steht eigentlich hinter dem Wechsel, damit er sein 5-3-2 wieder bekommt.
Das 5-3-2 haben wir in der Hinrunde gespielt. Wir spielen gegen Hamburg, zu Hause in Hamburg, also wir auswärts. Hamburg ist bockstark über die Flügel. Alex hat es gerade richtig gesagt. Wenn du in einem sehr, sehr defensiven, engen 5-3-2 hinten spielst, hast Trisoldi vorne, André, den du mal schicken kannst, André, der mal lang gehen kann.
Das wird aber nicht passieren.
Was heißt, wird nicht passieren? Es geht doch darum, die bestmögliche Aufstellung, das bestmögliche System mit der höchsten Erfolgswahrscheinlichkeit auf den Platz zu kriegen. Und den möchte ich sehen, der mir wirklich glaubhaft, kann ja Alex gleich machen, der mir glaubhaft erklärt, dass die Raute ohne Köhn und ohne Heilste stärker ist als das defensive 5-3-2 in der Situation.
Also bleiben wir mal, gehen wir davon aus, es bleibt bei dieser Raute. Ich glaube, das defensive Mittelfeld stellt sich von alleine auf mit Fabian Kunze und mit Enzo Leopold. Auf den Halbpositionen Kolja Uden und ja, respektive, was ich rede, ist ja Quatsch, weil Sechser ist ja Kunze, so, und nicht zwei Sechser, widerspricht denn nur keiner. Also, Sechser, Fabian Kunze, Kolja Uden, halb links, Enzo Leopold, halb 5, rechts.
3-2 Künste mit zwei Sechsern.
Ja. Und auf der 10 Sebastian Ernst, ich glaube, da gibt es keine Diskussion, oder?
Ist aber ganz schön offensiv, ne? Da hast du mehrere Spieler, die nicht ihre größte Stärke in der Rückwärtsbewegung haben.
Ja, aber das 4-3-3 vom HSV ist auch, offensiv.
Ja, das ist ja das Problem.
Vielleicht müssen wir ja gerade unsere Chance im Angriff suchen. Von wegen Angriff ist die beste Verteidigung, hochpressen. Ja. Da hätten wir mit Bright und Neumann natürlich in der Innenverteidigung die besten Leute für. Dann könnten wir wirklich hoch anlaufen und schon früh den HSV unter Druck setzen.
Ja. Und vorne drin Chance, dann wahrscheinlich Niklo Trisoldi und Harvard Nielsen. Also so würde ich es zumindest jetzt mal interpretieren. Gibt es da Widerrede? Also außer André, der immer noch an seinem alten System festhalten will, was Leitl nicht machen wird.
Also mir ist das zu offensiv. Das kann klappen, gar keine Frage. Insbesondere wenn du deine Chancen eiskalt nutzt und vielleicht früh das erste Tor machst. Kann klappen. Ich glaube, es ist zu offensiv. Ich glaube, die spielen uns da auseinander. Ich würde deutlich defensiver, jetzt ferner vom System, habe ich gerade gesagt, ich würde deutlich defensiver aufstellen. Wüsste nur auch nicht, wie.
Ach, guck. Ja, gut. Das ist einfach. Ne? Deswegen haben wir auch immer 80 Millionen Bundestrainer. Ja, aber ich würde es anders machen. Wie, weiß ich aber nicht.
Ja, ich würde wahrscheinlich auf Ernst verzichten und würde dafür defensiver aufstellen. Vielleicht Christiansen. Ja. Und dafür Harvard Nielsen eher in so eine hängende Spitze rein oder so eine, wie nennt man das denn?
Ja, aber Alex,
falsche Neun oder sowas.
Alex wollte gerade rein, da bin ich sehr gespannt drauf.
Also tatsächlich glaube ich, dass Stefan Leitl im Mittelfeld und vorne nichts verändern wird, weil er aus seiner Sicht wahrscheinlich auch zu Recht sagt, so die ersten drei Spiele sind insgesamt gut gelaufen und die Raute hat funktioniert, das System mit den zwei Spitzen hat funktioniert, personell hat es funktioniert. Tatsächlich ist es aber so, dass ich sage, dass André in vielen Punkten recht hat, indem man natürlich auch gucken muss, welche Spieler.
Alex, du tust mir weh, ja.
Welche Spieler habe ich zur Verfügung? Ich habe einen Leck hinten in der Defensive. Und manchmal ist es dann so, dass man auch über eine Systemänderung nachdenken muss. Und ich gebe André auch recht, bei den Stärken, die der HSV hat, würde durchaus auch ein System mit Fünferkette Sinn machen. Um dann auch die Defensive zu stabilisieren, vielleicht dann auf ein 5-3-2. Also das Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, um ja aus einer sehr großen Kompaktheit zu spielen. Habe ich selber auch schon mit Hessen-Kassel praktiziert. Und trotzdem kannst du aus dieser Systematik aktiv nach vorne verteidigen, den Gegner auch stressen, weil ich schon glaube, du musst jetzt nicht ganz hoch pressen. Das glaube ich nicht, aber du musst vor allen Dingen auch in der Mittelzone auch so, ja, schon auch in der gegnerischen Hälfte, wenn der Gegner dort reinspielt, dann musst du unglaublich aktiv und aggressiv verteidigen. Und dann könntest du aus Ballgewinn, insbesondere auch im Dreieck, im Zentrum, dann auch in die Tiefe umschalten gegen diesen HSV, der hinten auf jeden Fall auch in der Tiefenkontrolle Probleme hat. Also tatsächlich ist es so, dass André ja, mit den Dingen, die er gesagt hat, auf jeden Fall etwas aufgezeigt hat, was taktisch möglich wäre gegen diesen Gegner und in dieser besonderen Situation, dass du hinten einen Leck hast.
Ja, also Alex, du hast uns hier, glaube ich, sehr gefehlt, weil André kam mir ziemlich schlecht weg in der Zeit, wo du nicht dabei gewesen bist. Und ihr habt ja beide recht, aber wir müssen ja realistisch sein. Leitl wird sein 4-4-2 durchziehen. Deswegen ist es völlig egal. Ja, deswegen ist es völlig egal, was besser wäre. Und André hat ja auch recht. Also ich will gar nicht widersprechen. André hat recht. Leitl wird es nicht machen. Und das ist vielleicht sogar Kern des Problems. Das werden wir aber sehen, wenn wir das Spiel vom HSV aufarbeiten am Freitagabend.
Es ist der schönste vierte Block, den ich jemals hier machen durfte.
Oh ehrlich, Gott, ist so schön. Das tut, wir müssen ihn anbinden, sonst fliegt er davon gleich.
Es tut ihm nicht gut, dass Alex dabei ist, weil die beiden matchen zu sehr, inhaltlich zumindest. Menschlich zum Glück nicht, da ist André einfach eine Null. So, aber egal, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie wir spielen wollen würden und was Stefan Neidl mutmaßlich macht. Aber wie geht es jetzt eigentlich aus, Dennis? Sag mir mal, am Freitagabend, nicht am Roten Baum, aber im Volkspark, was gibt es dann da für ein Ergebnis auf der Anzeigetafel?
Spiel wird abgebrochen.
Oh Gott. Ja, Martin Kind, ich habe Sie nicht eingeladen. Es tut mir leid.
Ja, ganz ehrlich, also da trifft...
Das können wir heute nicht auch noch. Also ich wollte das eigentlich machen. Ne? Ich hätte Martin Kind groß auf meinem Zettel und ich muss sagen, das Kind muss weg. Das war wieder sehr prägnant, zumindest für mich im Stadion. Also jetzt nicht abgebrochen. Mach mal ein Ergebnis.
1-1. Also wenn es nicht abgebrochen wird, dann wird es ein 1-1.
Okay, André?
Für wen würde es abgebrochen werden? Also am grünen Tisch, wer gewinnt es dann?
Das ist schwer zu sagen, aber ich glaube, dass die Hamburger haben mehr Tennisbälle.
Aber das habe ich mich gefragt,
wenn die 96-Fans werfen und die Hamburger und dann wieder die Hamburger und dann wieder die 96-Fans, gibt es dann Unentschieden?
Ich keine Ahnung, wie das
gibt. Also wäre das eigentlich, wenn es einen abgegeben hätte am Sonntag, wäre das dann gegen uns gewertet worden?
Ja. Das ist sicher.
Ist das immer gegen die Heimmannschaft oder immer gegen den Auslöser?
Nein, ja, Auslöser.
Gegen den Aggressor, ne? Ja.
Außer, das ist eben die entscheidende Frage, wenn jetzt der Gästeverein eben auch so massiv schmeißen würde. Es geht ja darum, also bis zu dem Punkt, wo die letzte Warnung erfolgt, ist das ja relativ unproblematisch. Das haben wir jetzt ja alle kennengelernt. Die Frage ist, die nächste Eskalationsstufe wäre ja in der Kabine bleiben, Spielabbruch. Und dann gibt es auch keine Neuansetzung, weil es ja einen eindeutigen Verursacher des Ganzen gibt. Wenn aber die anderen Fans auch werfen, boah, dann wüsste ich echt nicht, wie du das auseinanderdröseln willst. Zählst du dann die Bälle oder so? Ich habe keine Ahnung.
Okay, gut. Also Bälle zählen hatten wir, glaube ich, nicht auch bei Dali oder
die,
so?
Das Pyro wird gezählt.
Ah, nee, bei also 1, 2 oder 3. Die
Pyrofackeln. Also insofern, ja, genau, 1, 2 oder 3. Aber tatsächlich, da sind sie ja kreativ. Also wird ja dann gesagt, hier 86 Pyro-Geschichten kostet 125.000 Euro.
Ja, aber jetzt machen wir echt ein großes Fass
also,
auf.
Also kann man auch die Bälle zählen, würde
ich damit sagen. Vielleicht, könnte man zählen.
Aber wie lustig wäre das, wenn wir am grünen Tisch quasi den Aufstieg klar machen
würden? Das brauchen wir ja gar nicht. Also 1-1 sagt Dennis. André, was sagst du?
2-0. Ich weiß nur noch nicht für wen. Ich warte da auch auf den DFB oder die DFL.
Nein,
also okay, realistischer Tipp. Ja. Pass auf, 1-2, wir gewinnen 2-1 durch zwei saubere Kontertore.
Und das heißt, du glaubst trotz Raute an einen Sieg? Das kann ich gar nicht fassen.
Ich glaube an das 5-3-2 und hoffe, dass er ein Einsehen hat.
Okay. Alex, was glaubst du?
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass Tore fallen, weil beide Mannschaften haben ihre Stärken eher in der Offensive. Der HSV hat Schwächen in der Defensive. 96 hat dieses Leck. Bin ich gespannt, wie das gelöst wird. Ich tippe auf ein 2-2. Ich glaube, damit könnten
Okay.
vor allen Dingen auch die 96er gut leben, weil sie dann auch weiterhin im neuen Jahr ungeschlagen bleiben.
Ach, und wisst ihr, was da draußen, also ich meine, ich habe bisher nie recht gehabt in der Rückrunde, zumindest von der Tendenz war es was irgendwie ähnlich. Und ich sage mal so, nach dem 1-6 im April, da machen wir jetzt ein 5-0. Also am Ende wird es 0-5 stehen, 0 HSV, 0 Hannover, 5 Hannover 96. Und wir kommen sehr nah dran an den HSV und bleiben drin im Aufstiegsrennen. Allen AuswärtsfahrerInnen wünsche ich eine gute Anreise nach Hamburg. Ganz viel Spaß im Volksparkstadion und kommt auch gut zurück nach Hannover und bringt 3 Punkte mit. Und denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.